Naja, eigentlich fällt mir sogar nur ein Wort ein, und das ist Menschen.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simir Kasali, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute geht es um ein Thema, das im Mittelstand absolut relevant ist. Denn im Mittelstand heißt oft Führung, Balance halten zwischen Gesellschaftern, Geschwindigkeit und den Menschen, die mitziehen müssen. Und mein heutiger Gast, der Michael Klöppels, war 11 Jahre Geschäftsführer eines Medizintechnikunternehmens. Wir sprechen heute über Führung im Doppel, über einen Standortwechsel mit vielen, vielen Schleifen und über den Schritt, nach so vielen Jahren noch etwas Neues anzufangen. Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Es ist immer schön, dass ich hier sein kann.
Michael, wir kennen uns ja schon eine Weile. Wir kommen beide vom Niederrhein und wir haben beide dieselbe Leidenschaft. Wir sind Fans von Borussia Mönchengladbach und wir kennen uns von Gesprächen, die selten bei Bilanzen enden. Und 11 Jahre in der Geschäftsführung, das ist eine lange Zeit. Meine erste Frage, Michael, wenn du diese Phase in einem Satz oder Bild beschreiben müsstest, was fällt dir da zuerst ein?
Naja, eigentlich fällt mir sogar nur ein Wort ein, und das ist Menschen. Und zwar geht es ja auch für mich persönlich in meiner Art und Weise zu führen auch darum, Menschen zu unterstützen, dass sie prinzipiell, also dass sie ihre Arbeit nicht nur gut, sondern eben auch besser machen können. Also die nicht anzuleiten, sondern wirklich zu unterstützen, die zu enablen, wie man so schön sagt, dass sie gute Leistung bringen können. Und deswegen ist für mich das eigentlich nur ein Wort, Menschen.
War das, wenn wir jetzt mal zu mir gucken, heute sehr viel auch zurück und dann auch gleich später im späteren Verlauf nach vorne, war das dann für dich eher so ein Marathon oder eher ein ständiger Sprint von Entscheidung zu Entscheidung?
Naja, bei 11 Jahren ist das im Prinzip beides, ne? Also du hast, eigentlich ist es im Prinzip hier schon ein Marathon, weil 11 Jahre sind 11 Jahre. Aber es gibt natürlich auch zwischendrin Entscheidungen. Gerade jetzt, wo wir letztes Jahr in der heißen Phase des Standortwechsels waren, da musst du dann eben natürlich auch mal eine Entscheidung nach der anderen raushauen. Und da sprintet man natürlich zwischendurch auch mal, weil man einfach das muss. Aber im Großen und Ganzen ist der lange Atem und die Geduld der Marathon.
Weißt du, ich frage das auch, weil in meinen CFO-Mandaten ich oftmals eben auch beide Varianten treffe, die Sprints und auch die Marathons. Und dann sehe ich aber auch in Geschäftsführungen die Getriebenen und die Geduldigen. Und manchmal wechseln die sich ja dann im täglichen Alltag irgendwie auch ab. Und du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass ihr zu zweit in der Geschäftsführung wart, mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Du als eher so ruhiger, abwägender, jemand, der auch mal ein bisschen Abstand nimmt. Und dein Kollege, der eher so der Antreiber war, immer im Vorwärtsgang. Mal ganz offen gefragt, wie hat denn euer Zusammenspiel so funktioniert?
Ja, im Grunde genommen ist es ja eigentlich, was Besseres kann ja fast gar nicht passieren, dass du so unterschiedliche Charaktere hast, weil man hat ja selten beide Charaktere oder in dieser extremeren Auswirkung in einer Person. Natürlich ist jeder auch mal impulsiv oder nicht impulsiv. Also das kann ich auch, ich kann natürlich auch impulsiv sein, aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich dann doch der ruhigere, gelassenere Typ. Und wenn du dann eben jemand dabei hast, der die andere Facette verkörpert, kann das auch alles sehr, sehr befruchtend sein. Also für beide Seiten. Also nicht nur für mich, der dann ab und zu einen zusätzlichen Impuls bekommt, sondern auch für den anderen, der eventuell zu impulsiv ist. Und dann wiederum, ja, im Prinzip, ich will nicht sagen, auch mal wieder eingefangen werden muss, aber es ist für beide Seiten befruchtend. Und das hatten wir, glaube ich, sogar insgesamt ganz gut sichtbar, war das in der Corona-Zeit. Weil wir nämlich genau deswegen sehr gut durchgekommen sind, weil wir da eine gute Balance gefunden haben zwischen ja, too much und zu wenig und wir deswegen auch nicht überzogen haben und ganz gut da durchgekommen sind.
Kannst du uns vielleicht auch mal so einen Moment skizzieren, wo genau diese Unterschiede hilfreich waren? Gibt es da so eine Geschichte, an die du dich erinnerst?
Ja, also natürlich in 11 Jahren gibt es eine ganze Menge Geschichten, aber woran ich das auch so ein bisschen festmache, ist vielleicht sogar auch bei Personalentscheidungen. Da war es dann auch eigentlich immer ziemlich vorteilhaft, wenn man da eben auch verschiedene Blickwinkel einbringen konnte, ne? Gerade auf die Kandidaten. Der eine hat den eher abgeklopft auf gewisse Dinge, die ihm ähnlich waren. Ich klopfe den Kandidaten dann eher ab auf andere Dinge und zusammen kann man dann doch manchmal ganz gute Entscheidungen treffen, um eben, weil wir beide auf die Kandidatinnen und Kandidaten sehr unterschiedlich ja drauf geschaut haben. Also da ist das, war das zum Beispiel ein ganz guter Vorteil auch.
Gab es dann auch irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt aber echt anstrengend, und dann hast du gemerkt, jetzt braucht es wirklich eine klare Linie oder mehr Abstimmung. Wann konkret kannst du das kann man das festmachen? Weil es ist natürlich auch für diejenigen, die uns zuhören, auch spannend, die in der Doppelspitze agieren und vielleicht den einen oder anderen Tipp da auch brauchen. Nach 11 Jahren, wenn du sagst, du hast da einiges im Petto, vielleicht kannst du uns auch da nochmal mitnehmen und sagen, wann braucht es klare Linien oder Abstimmung?
Ja, ich denke, das ist natürlich nach einer gewissen Zeit, also natürlich, wenn man jetzt neu in so eine Doppelspitze reinkommt, muss man sich ja erstmal irgendwie ein bisschen finden. Aber wenn man, und dann merkt man ja schon, wo sind jetzt die Grenzen des anderen. Aber solche Grenzen verschieben sich ja auch mal, ne? Und es ist nicht so, dass es immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Ich gehe jetzt vielleicht doch nochmal auf die Corona-Zeit zurück. Da hatten wir auch schon wirklich teilweise hitzige Diskussionen. Und das war aber vielleicht auch gerade am Anfang so diese Umstellung von dem 1:1 im Büro gegenübersetzen, zu Telefon und Video und so weiter. Und am Anfang war man ja auch noch nicht so firm da drin. Und dann haben wir da teilweise 4 stundenlange Telefonate oder Videokonferenzen geführt, ohne Pause. Also käme man ja im normalen Leben ja gar nicht drauf, sich 4 Stunden in ein Meeting zu setzen und keine Pause zu machen, sondern wir haben dann teilweise 4 Stunden durchtelefoniert und dann lagen natürlich irgendwann auch mal die Nerven blank. Aber das Coole war eigentlich, dass wir uns zum Schluss oder im Abstand danach nochmal 2 Stunden später nochmal kurz telefoniert haben und dann so gegenseitig, ja, du hast ja recht und das passt ja doch irgendwie zusammen. Und wir haben uns auch immer wieder zusammengefunden in dem Sinne. Aber es gibt schon natürlich manchmal Grenzen, aber da braucht man eben so eine gewisse Zeit. Und das Wichtigste ist im Prinzip auch natürlich Vertrauen zu haben in den anderen, und dann passt das schon.
Da hast du jetzt gerade so 2 Dinge angesprochen, die mich ja auch zu meiner nächsten Frage führen. Dieses Vertrauen oder dieses vielleicht im Nachhinein nochmal kurz anzuklingeln und sagen, du, Flamensch, du, das ja recht oder so. Das ist ja genau das, was dann vielleicht auch hilft, wenn so 2 Menschen mit so unterschiedlichem Stil und Charakter dann trotzdem gemeinsam führen können. Oder seid ihr dann auch mal ein Bier gemeinsam trinken gegangen? Wie muss ich mir das dann vorstellen? Oder war es wirklich so ein intrinsischer Schub, der dann kam, so wo du gesagt hast, komm, jetzt rufe ich den nochmal kurz an?
Ja, natürlich sitzt man auch mal abends zusammen oder gerade wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen zusammen ist oder sowas. Es war aber gar nicht so, dass wir jetzt tatsächlich super viel privat zusammen gemacht haben, aber das Wichtigste ist ja trotzdem, so ein Vertrauen oder so eine Basis zu haben und ein gemeinsames Ziel vor Augen zu haben. Also wenn du dieses gemeinsame Ziel hast, eine gemeinsame Basis definiert hast, dann geht das sehr gut. Wenn du die natürlich aus dem Auge verlieren würdest, was jetzt bei uns nicht passiert ist, dann wird es natürlich schwierig. Also wenn die Basis stimmt und jeder die Stärken des anderen kennt und vor allen Dingen auch schätzt, dann können die beiden Persönlichkeiten ja doch sich wunderbar ergänzen. Wenn man aber sich jeder beide nur so gegenseitig beäugen würde und die Stärken des anderen als Gefahr für einen selber sehen würde, dann wird das auf keinen Fall funktionieren. Also wichtig ist einfach, man hat ein gemeinsames Ziel. Das hatten wir auch, sonst wären das ja bei uns keine 11 Jahre gemeinsame Doppelspitze geworden. Ne?
Jetzt muss ich dann doch nochmal nachfragen, Michael, vielleicht ganz am Anfang, wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? War das so eher zufällig oder hattet ihr euch schon vorher gekannt eigentlich?
Also wir kannten uns aus einem Netzwerk heraus. Hat mein, der bestehende Geschäftsführer nicht dann quasi angesprochen. Also wir kannten uns vorher aus dem Netzwerk und dann sind wir auch zusammengekommen und ich in die Position mit reingegangen.
Ah, okay. Also es gab so eine gewisse Art Vorphase, wo man vielleicht das
Genau, also ich gehe mal jetzt davon aus, wenn da nicht schon irgendeine Art Spirit, Gemeinsamkeit oder irgendwas, also so ein gemeinsamer Sinn da gewesen wäre, dann hätte er mich auch gar nicht angesprochen. Also in dem Sinne.
Ich finde das schon ziemlich spannend, weil viele Tandems in der Geschäftsführung genau an diesen Themen auch dann scheitern und dann nicht damit zurechtkommen und andere eben genau wie ihr beide euch dann doch 11 Jahre durch viele, viele Höhen und Tiefen auch durch so eine Corona-Pandemie dann erfolgreich durchgekommen sind. Ein anderes großes Thema, jetzt vor kurzem ja auch abgeschlossen, war ja euer Standortwechsel. Und von außen, wenn ich das so als Finanzer so anschaue, dann ist das so eine nüchterne Entscheidung, ne? Und dann sagst du, wir ziehen von A nach B, aber in Wirklichkeit war es ja ein langer Prozess. Am Ende muss ich dich ja fragen an der Stelle, wie hast du das alles erlebt, dieses ja ständige neue Option auf dem Tisch? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist so ein Prozess tatsächlich in Realitas dann verlaufen?
Ja, es fing ja im Prinzip erstmal ein bisschen schleichend an, dass im Zuge eines Wachstums, dass man sich auf den Wachstum konzentriert und dann irgendwann merkt man, dass eben auch das Gebäude vielleicht zu klein ist, in dem man gerade am Wachsen ist. Und im Prinzip kam es ein bisschen über diesen Leidensdruck des Platzmangels im alten Gebäude. Und dann waren es halt tatsächlich mehrere Phasen. Ne? Also wir hatten eine Kaufoption auf das Gebäude. Da haben wir natürlich überlegt, klar, wäre es erstmal naheliegend, wir kaufen das und dann fangen wir an, das umzubauen. Dann war nebenan das Gebäude plötzlich auch zum Verkauf. Und dann haben wir gedacht, okay, kaufen wir beide, verbinden die und hin und her. Aber dann beschäftigt man sich erstmal mit und dann merkt man natürlich, nee, aber so richtig zielführend ist das jetzt auch nicht. Und dann kommt natürlich kompletter Neubau auf der grünen Wiese und so weiter und so fort. Und es war jetzt spannend, alle Varianten auch so durchzuspielen und dann die finale Entscheidung zu treffen. Und aber am Ende des Tages sind wir tatsächlich wieder dabei gelandet, dass wir doch wieder gemietet haben. Weil, also damals war auch ein bisschen schwierig, oder es ist ja eigentlich immer noch Neubau, Kosten, Zeit, das ist schon alles sehr, also kann ja auch viel Unwegsamkeiten passieren, Kostenexplosion, was auch immer. Und dann haben wir uns tatsächlich auch parallel nach Mietobjekten umgeschaut und dann habe ich tatsächlich ein Mietobjekt gefunden, wo wir platzmäßig auch super flexibel sein können und weil wir eben auch einen super flexiblen Vermieter haben. Und es war dann zwar wieder eine Miete, aber auch mit einem gewissen dann möglichen Optionen und das hat dann den Ausschlag gegeben zu sagen, okay, wir gehen wieder in ein Mietobjekt. Natürlich musste das auch erstmal ertüchtigt werden und auf unsere Maße erstmal ein bisschen angepasst werden. Das war dann die letzte Phase. Aber es war im Endeffekt natürlich spannend, diese verschiedenen Phasen und Wege durchzumachen. Ja, das ist ja vielleicht auch vergleichbar wie bei meinem privaten Hauskauf. Da kauft man auch nicht das Erste, was über den Weg läuft. Aber macht sich da ja auch viele Gedanken, viele Optionen. Und am Ende denke ich, dass wir die absolut beste Variante gefunden haben.
Einmal nachgefragt, wie lange hat der Prozess, weil du sagtest, er begann so ein bisschen schleichen. Wenn du jetzt das als Startpunkt so definierst und der finalen Entscheidung für das jetzt von dir angesprochene Objekt, wie viele Monate lagen oder wie viele Jahre lagen dazwischen?
Ich glaube, insgesamt waren das jetzt mit allem wirklich, also mit wirklich, dass wir da alle umgezogen sind, waren das sicherlich fast 2,5 Jahre im Grunde genommen. Weil nämlich dann, als es die Richtung Miete ging und das Objekt eigentlich auch gefunden ist, war natürlich dann auch nochmal eine Phase von 6 bis 9 Monaten Ertüchtigung, Anpassen und so weiter, Umzug etc. Ne? Also 2024 stand dann wirklich im Zeichen des Ertüchtigens und Umziehens und davor die Phase, ja ein Jahr, 1,5 Jahre, wirklich diese Option durchzuspielen und so weiter und so fort. Ne?
Ich habe deswegen gefragt, weil in der ganzen Zeit musst du ja auch immer wieder den Gesellschafter mit einbinden. Ne? Und weil der ja bei wichtigen Entscheidungen ja auch sein Go oder No-Go mitgeben muss. Wie war das bei dir?
Ja, das ist auf jeden Fall natürlich, weil ich bin ja nur Fremdgeschäftsführer gewesen. Und im Endeffekt kann ich ja nicht einfach sagen, ich kaufe hier mein Gebäude. Also das kann ich natürlich sagen, wenn der Gesellschafter mir sagt, kauf mal das Gebäude, aber das war natürlich im Prinzip auch spannend, denn der war ja nicht immer mittelbar eingebunden, sondern immer nur unmittelbar. Und natürlich muss man dann ja auch den Gesellschafter mit auf die Reise nehmen. Und für den war das natürlich auch, musste den ja auf mehrere Reisen mitnehmen, weil am Anfang haben wir denen erzählt, wir möchten das Gebäude kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, gucken wir uns an, bla 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 bla. Dann haben wir gesagt, ja Moment, Gebäude kaufen funktioniert nicht, weil das und jenes und so weiter. Dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir, gucken wir mal, ob wir einen Neubau machen. Das war eigentlich eine relativ kurze Phase, weil das eigentlich relativ schnell durchgerechnet war und klar war, das wird ja noch teurer als das andere und so weiter. Und am Ende haben wir gesagt, wir mieten wieder. Und dann war natürlich irgendwann der Punkt, wo der Gesellschafter gesagt hat, ja so, ja, also was kommt denn jetzt noch? Und dann haben wir gesagt, nee, dann mussten wir dem erstmal klar machen, dass das jetzt wirklich die Option ist. Aber trotzdem ist natürlich auch nicht so, dass dann der Gesellschafter von einem auf den anderen sagt, gib mir den Mietvertrag, ich gebe dir den Gesellschafterbeschluss, sondern man muss halt natürlich da auch einfach nochmal ein bisschen Zeit in die Planung mit einbeziehen, dass man den ja auch immer mit auf die Reise nehmen muss.
last but not least geht es ja dann auch um die Belegschaft, ne? Und ja, wie wirkt sich das auf die Belegschaft auf, ne? Viele offene Fragen und viele Stimmungen, das geht ja hin und her. Wie hält man da das Vertrauen?
Ja, also das Gute war ja prinzipiell schon, dass ja der Leidensdruck ja nicht nur bei uns von der Gesellschaft oder Geschäftsführerseite lag, sondern natürlich auch ganz klar bei den Mitarbeitern, die in dem relativ engen Gebäude in der Lagersituation. Wir hatten dann schon ein Außenlager, weil das bei uns nicht mehr passte. Es wurde ja auch nach und nach ein Stück weit unproduktiver, weil man dann zum Außenlager musste und so weiter und so fort. Also der Leidensdruck auch bei den Mitarbeitern war schon hoch. Dennoch war es natürlich so, wie das immer ist bei so Veränderungen, ne? Als man dann plötzlich raus sollte aus dem Gebäude und in das Neue rein und dann so, wie soll das jetzt alles werden? Und da gab es dann eher so Unsicherheiten, ne? Was passiert am neuen Standort, wie werde ich da arbeiten und alles so Sachen, also diese klassischen Unsicherheiten, die jetzt dann doch bei Veränderungen sind, auch wenn das im Grunde genommen jetzt keiner gesagt hat, Umzug nein oder sowas, das war eigentlich, die Grundsache war klar, aber als es dann auf diesen Punkt dann auch zuging, wirklich umzuziehen und auf der Chance mehr oder weniger auf der grünen Wiese Produktion neu zu planen, Lager, alles neu zu planen, und dann haben wir auf der dann schon die Mitarbeiter mal mit rübergenommen an den neuen Standort. Das waren ja nur ein paar Kilometer auseinander. Und haben den auch schon auch während dieser Phase dann gezeigt, so hier werdet ihr sitzen und so weiter. Und dann konnten die dann auch da ja schon so ein bisschen auch, mal sagen ja, aus ihrer Sicht so ein bisschen Dinge einbringen, ne?
Also ihr habt dann letztendlich auch in diesem Change-Prozess, der dann wirklich in dem Moment, wo es dann so hart dann losging, im Grunde schon viel, viel Vorarbeit geleistet, damit die Mitarbeitenden dann am Ende sich auch wohlfühlen. Du hattest mir auch eine Geschichte erzählt im Vorfeld hinsichtlich Parkplatz, ne? So auf einmal wurde der Parkplatz.
Ja, das ist es ja manchmal. Du denkst als Geschäftsleitung, guckst erstmal aufs große Ganze und dann guckst du, wo sind die Painpunkte vorher gewesen. Das war halt eben auch gerade so mit dem Aufenthaltsbereich, Umkleidekabinen und so weiter. Und wir haben da richtig zugeschlagen, aber wir haben richtig einen Sprung nach vorne gemacht. Also wir haben alle großen Painpunkte von dem alten Gebäude deutlich einfach verbessert. Und am Ende des Tages kommen aber dann manchmal Dinge, wo du dann gar nicht so direkt dran denkst, aber dann entbrannte plötzlich eine Riesendiskussion darüber, ja, wer wie wo parken und wie viele Parkplätze und so weiter. Und ich hatte im Vorfeld, war mir schon klar, es gibt mehr Parkplätze als im alten Standort. Das ist ja eigentlich erstmal, das war für mich dann okay, ich habe ja mehr Parkplätze als vorher. Aber die Hauptdiskussion drehte sich dann tatsächlich, wo lasse ich die Fahrräder, wo kann ich das Auto hinstellen. Das war dann plötzlich eine Riesendiskussion, wobei wir das auch, das hat sich alles auch wunderbar aufgelöst. Vor allen Dingen, als die Leute dann wirklich die ersten Tage da waren. Und da war dann so ein bisschen der Ritterschlag, dass dann gerade jemand, der vorher immer gesagt hat, ich weiß nicht, wie es wird und so weiter, der dann am zweiten Tag sagte, ach wissen Sie, Herr Klöppels, also ich will gar nicht mehr zurück. Also am zweiten Tag schon.
Also, da hast du ja dann irgendwie alles richtig gemacht, ne?
Ja, also im Großen und Ganzen schon, ja klar. Also ich glaube, hat ganz gut dann funktioniert.
Wenn du jetzt auch nochmal zurückguckst, gibt es da vielleicht eine Sache, wo du sagst, ja genau, das war der Schlüssel, oder war das Einbinden, mal rüberfahren, gucken, was war es?
Naja gut, ich glaube, es ist immer so ein Mix, also zum Ersten steht dann wieder das Wort Vertrauen da, also die vor dem Umzug kannten die mich ja auch schon 6-7 Jahre und die, ich denke, die hatten schon das Vertrauen, dass ich da jetzt keinen Quatsch mache, dass ich jetzt nicht irgendwas überziehe oder so. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gute Mitarbeiter, die dann im Vorfeld, wenn die dann merken, dass ich vielleicht in die falsche Richtung rennen könnte, dann schon auch mal ab und zu ein bisschen ihr Korrektiv ansetzen. Und wenn man das, aber da ist natürlich dann auch wichtig, das nicht einfach zu ignorieren und drüber wegzugehen, sondern schon sich anzugucken, ist da was dran? Wenn da was dran ist, kann man dem ja folgen und gucken. Oder eben, wenn das jetzt an Haaren herbeigezogen ist, dann muss man es halt auch wegentscheiden, wegdiskutieren oder was auch immer. Und ich glaube, das ist im Endeffekt nachher, du brauchst auch da wieder das Grundvertrauen. Und wenn das da ist, dann kriegt man die anderen Sachen auch in den Griff. Aber Kommunikation mitnehmen, den Leuten erklären, was da passiert, das ist immer so ein Grundding. Also das ist auch so ein Grundding, was man machen muss.
Da spürt man dann, dass es letztendlich auch frei ist, Führung braucht Geduld. Ein Umzug verändert die Unternehmensgeschichte ja in irgendeiner Form immer. Und wenn du da dranbleiben möchtest, dann glaube ich, sind genau die Dinge, die du sagst, das sind schon die Elemente, die wichtig sind.
Ja, also es gibt ja tatsächlich auch so Marker, ne? Also ich bin quasi eingestiegen in die Firma, wo ich gearbeitet habe, die darf man ja nennen, denke ich.
Ja, natürlich.
Also ich bin eingestiegen in die Firma Bösel 2.0, sage ich jetzt mal, also in die zweite große Phase des Unternehmens. Und jetzt mit dem Standortwechsel ist tatsächlich auch nochmal, würde ich sagen, Bösel 3.0 ein bisschen entstanden, weil wir da jetzt auch hier nochmal die Chance hatten. Wir konnten die ganzen Arbeitsplätze einfach nochmal neu sortieren. Wir konnten einen anderen Produktionsfluss da reinbringen mit Lager und so weiter. Wir haben wieder alles schön zusammen an einem Fleck. Ja, also da haben wir sicherlich nochmal einen ganz guten Meilenstein. Das Schöne war ja, man konnte es ja auch direkt in der Produktivität sehen. Wenn man jetzt einfach Geräte pro Zeiteinheit, die am Ende des Monats rauspurzeln, misst, dann konnte man schon sehr schnell nach dem Umzug sehen, wo wirklich alle wieder an ihrem Fleck saßen, dass das tatsächlich um knapp 20-30% nach oben gegangen ist. Weil die ganzen Painpunkte, die vorher da waren, und das ist dann natürlich für mich als Ingenieur auch immer schön, dass ich das auch nochmal in eine Zahl gießen kann. Deswegen war das im Endeffekt schon alles eine gute Entscheidung, wie wir das dann gemacht haben.
Nichtsdestotrotz, obwohl Bösel 3.0 sicherlich auch wieder eine Herausforderung gewesen wäre, hast du dann nach den 11 Jahren entschieden, die Geschäftsführung abzugeben. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein klarer Moment, aber vielleicht aber auch ein längerer Prozess. Was war es bei dir?
Naja, natürlich war ich jetzt erstmal in den letzten 1-2 Jahren natürlich sehr stark, also Schwerpunkt, es gab auch andere Sachen, die ich natürlich zu tun hatte, aber es war natürlich schon der Schwerpunkt mit dem Umzug und das war so quasi das Hauptaugenmerk, die Hauptaufgabe. Und naja, als das dann irgendwie vorbei war, hatte man schon irgendwie das Gefühl, jetzt könnte man irgendwie auch nochmal was anderes machen. Ne? Also es ist ja auch so, dass ich noch ein bisschen Wiese vor der Brust habe bis zur Rente und ich gedacht habe, na gut, jetzt habe ich euch jetzt hier diese was Schönes hingestellt, wir haben das alles schön hingebracht und dann ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt, tatsächlich auch nochmal was anderes zu machen. Und ja, und so kam dann im Endeffekt die Entscheidung zustande, das Unternehmen halt zu verlassen.
Jetzt begleitest du ja das Unternehmen noch als Berater und das ist ja dann auch eine besondere Phase. Man sitzt also jetzt ja nicht mehr am Steuer, aber irgendwie dann doch noch in der Firma. Wie fühlt sich das jetzt für dich so an, jetzt in der Neuorientierung?
Ja, also da ist es natürlich so, dass die da auch wieder Kommunikation wichtig ist, nach innen und außen. Und als dann klar war, dass ich das Unternehmen verlassen wollte, habe ich natürlich, da ich ja nicht der alleinige Geschäftsführer bin, sondern wie gesagt, wir sind ja in einem Tandem unterwegs gewesen, da haben wir dann schon überlegt, wie wir das dann machen. Dann haben wir uns tatsächlich so eine Art Exitplan überlegt, weil ich war schon bis zum Schluss in alle Entscheidungen mit eingebunden, also aber wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich bleibe jetzt mal so lange da, bis ich mir was Neues überlegt habe, dann wäre man doch irgendwann zu einer Art, ja, will ich nicht sagen, aber so eine Art Lame Duck geworden, wo man immer sagt, hör mal, wolltest du nicht gehen? Und kann ich jetzt mit dir das alles noch besprechen und so weiter und so fort? Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen einen Cut. Und dann habe ich tatsächlich zu einem gewissen Zeitpunkt die Geschäftsführung abgegeben. Aber eben nicht so einen Cut, dass ich dann einfach und tschüss, sondern es gibt dann ja schon, gab schon noch einige Sachen, wo man doch, es ganz gut ist, dass meine Expertise dann, dass ich die noch einbringen konnte, gerade so im Bereich QM, Regulatori, Begleitung noch des dann anstehenden Rezertifizierungsaudits, wo es dann immer noch ganz, für die ich ja vorher auch immer verantwortlich war, wo es dann schon ganz gut war, dass ich als Berater aufgrund der ganzen Historie noch dabei gesessen habe, weil es kamen auch neue Auditoren, die Firma noch nicht kannten. Und wenn jetzt auf beiden Seiten nur neue Leute gewesen wären, dann wäre das sicherlich etwas holpriger oder auch anders gelaufen, als wenn noch jemand da sitzt, der die ganze Historie drauf hat und entsprechend auch weiß, wie die Auditoren dann ticken und so weiter, um das dann entsprechend ganz gut über die Bühne zu bringen. Also deswegen war das im Grunde eine Win-Win-Situation. Ich konnte mich ein Stück weit als Berater ausprobieren und die Firma hat im Prinzip auch noch hatte natürlich auch noch was davon. Und wir haben aber trotzdem in den Verantwortlichkeiten, und das ist halt wichtig, in den Verantwortlichkeiten einen klaren Schnitt gezogen. Natürlich kommt vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter nochmal und sagt, so im alten Trott und sagt, können Sie mal, was waren Sie denn jetzt hier und da? dann sage ich vielleicht auch ein bisschen was dazu, aber im Endeffekt sage ich natürlich, ja, aber hier vorne bitte, frag mal meinen Mitgeschäfts- oder ehemaligen Mitgeschäftsführer, frag den. Und dann dadurch, dass die Kommunikation klar war, war es für mich eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl. Also es war, es war schön, tatsächlich schön, vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz zu wechseln, sozusagen, wie du das mal ausgedrückt hast, ne? Dass man nicht mehr am Steuer vom Fahrzeug sitzt. Und manchmal so ein bisschen auch von der Seite drauf zu gucken, ne? Also, um manchmal vielleicht auch Dinge zu sehen, die man vorher gar nicht selber so gesehen hat oder auch vielleicht nicht sehen wollte. So in die Richtung, ne?
Aber jetzt startest du ja ein neues Kapitel, und zwar Executive Search. Was reizt dich daran? Wie bist du da zugekommen?
Im Grunde genommen war es dann ja so, dass ich in der letzten Phase, also quasi im Zuge des Exitplans und mir dann zu überlegen, was mache ich nun, ja, so ein bisschen die Nase und vielleicht auch Blut geleckt habe in dem Bereich des tatsächlich des Beraterwesens. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur dann meinen alten Arbeitgeber beraten habe, sondern ich hatte auch schon ein, zwei weitere Mandate, wo ich parallel dann angefangen habe, andere Leute, andere Firmen auch zu beraten. Und ja, und dann war es jetzt eine Findungsphase. Gehst du wieder in eine Fremdgeschäftsführerposition oder bleibst du beim Beraterwesen? Und das Interessante war, dass ich da angesprochen worden bin von einem Unternehmen, wo im Bereich Medizintechnik ein Partner ausgestiegen ist und die gefragt haben, möchtest du nicht Partner werden? Und so kann ich im Prinzip beides machen. Ich bin in sehr, was ich immer gerne habe, in eine Organisation mit eingebunden, mit Sparringpartnern, wirklich mit anderen Partnern zusammen, wo man das Projekt auch hin und her schiebt. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch weiter dieses, was ich jetzt lieben gelernt habe, Leute, also wirklich in dieser Beraterfunktion zu sein, auch weiter, ja, ich sage jetzt mal, ausleben. Und ja, Executive Search ist in dem Sinne, also das hat zwei Komponenten. Das eine ist wirklich weiter Business Consulting zu machen und das andere ist dann der Bereich des Executive Search. Und was mich daran gereizt hat, ist tatsächlich, da springe ich jetzt fast wieder an den Anfang von unserem Podcast, da komme ich wieder zu dem Wort Menschen. Und ich fand es immer schon sehr spannend, Menschen mit Menschen zusammenzubringen. Und bei dem Executive Search geht es nicht darum, einfach nur 10 Lebensläufe hinzulegen und sucht dir einen aus, sondern tatsächlich ganz gezielt für das Unternehmen die passenden Menschen zu suchen. Und in dem Unternehmen sind Menschen, die ihre Vorstellung haben, und der Kandidat ist ein Mensch, der seine Vorstellung hat. Und diese beiden Menschen oder die passenden Menschen zusammenzubringen, das ist das Spannende und das ist, was mich daran reizt.
Was unterscheidet denn diese Executive Search von dem klassischen Headhunting, so wie ich das mitunter vielleicht auch das ein oder andere Mal erlebe?
Naja, es ist genau das, dass eben der CV, der Lebenslauf, dass der eigentlich zweitrangig ist. Also natürlich müssen es so ein paar Grundvoraussetzungen haben, dass einer, wenn man jetzt im Chemiebereich oder Medizintechnikbereich jemanden sucht, im QM, Regulatori, dass er da vielleicht mal irgendwas mitgemacht hat. Also das ist aber erstmal so eine Grundvoraussetzung, das muss man ja immer haben. Deswegen ist der CV erstmal nur so vielleicht der Einstieg, um zu gucken, okay, das von den Grundvoraussetzungen, von den härteren Skills reicht das. So, und dann kommt aber eigentlich erst das Spannende, nämlich wirklich sowohl den Kandidaten an die Hand zu nehmen, als auch im Vorfeld bei dem Unternehmen genau abgefragt zu haben, immer, was braucht er denn sonst noch? Was soll denn der Typ für eine Persönlichkeit sein? Was braucht der denn, um hier in dem Unternehmen, in eurem Klima, in eurem Betriebsklima, in euren Ansichten, in euren Zielen, wie passt der dazu? Und dann geht es tatsächlich darum, die passenden Kandidaten zu finden, die auch diese Skills mitbringen. Und das geht dann eben so weit, dass man den tatsächlich auch noch diversen, ich sage jetzt mal fast so ein Art Profiling unterzieht. Und dass am Ende des Tages ein Profil des Kandidaten erstellt wird, das tatsächlich schwerpunktmäßig auf diese Persönlichkeit und das alles abzieht. Natürlich hängt da auch irgendwo der Lebenslauf dran. Aber die Entscheidung fällt nachher nicht über den Lebenslauf. Die Entscheidung fällt nachher, passt der Mensch. Also man geht da schon von aus, dass er die Sachen kann, grundsätzlich, QM, Regulatory, whatever, Entwicklung so und so weiter. Da geht man jetzt mal von aus, weil das hat er ja 30 Jahre gemacht. Aber es geht darum, passt diese Persönlichkeit zu dem Unternehmen. Und das ist genau der Unterschied und das Spannende daran.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf deine Rolle als Geschäftsführer, das, was du da alles miterlebt hast, und jetzt mit dem Blick auf das Thema Personalauswahl und auch Blick auf Führungskräfte, was hat dich da am meisten geprägt?
Ja, also da bleibe ich jetzt weiter mal beim Thema Persönlichkeit und Menschlichkeit. Also es gibt ja, das hast du eben selber mal erwähnt, verschiedenste Spielarten und Ansätze von Führung. Und was ich mitnehme, also jetzt nicht nur quasi aus dem eigenen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, oder anderen Arbeitgebern, wo ich gearbeitet habe, sondern natürlich auch aus meinem Netzwerk, habe ich auch sehr gute Einblicke in andere Unternehmen, andere Führungsansätze. Es ist ja, ist jetzt eine Binse im Grunde genommen, dass ja jede Führungskraft auch anders ist. Und ich will jetzt auch gar nicht bewerten, ob der eine Stil jetzt besser oder schlechter ist, aber es kommt am Ende natürlich genau darauf an, dass der Führungsstil, den der die Führungskraft an den Tag legt, zu dem Unternehmen passt, wo oder das Unternehmen ist ziemlich genau definiert, wie sieht bei uns jetzt Führung aus. Und jetzt suche ich dir die passenden Führungskräfte dazu, ne? Die ein flach hierarchisches Unternehmen kann keinen Alpha-Menschen gebrauchen. Also ist jetzt etwas platt ausgedrückt.
Ja.
Es geht natürlich viel, viel, viel tiefer und so weiter und so fort. Aber das ist das, was ich jetzt, also ein Teil der Erfahrung, ich musste ja auch selber sehr viele Personalentscheidungen treffen und weiß natürlich dann, was das Unternehmen, also ich komme jetzt sozusagen aus Unternehmersicht und arbeite mit dem Unternehmer oder dem Geschäftsführer zusammen und gucke mal mit ihm zusammen an und weiß ja, wie, was er für Painpunkte auch hat in der Personalauswahl. Und dann kann man zusammen überlegen, so, wie soll jetzt meine Führungskraft aussehen? Und die suche ich dir jetzt dann.
Ich finde das schön, dass da jetzt sich so ein bisschen ein Kreis schließt. Ne? Du bleibst da nah am Thema Führung. Du wirst wahrscheinlich auch speziell im Bereich Medizintechnik weiterhin unterwegs sein. Aber du hast ja auch eine gewisse Haltung, die du da mitbringst. Und das eben wechselst du jetzt einfach nur den Sitz und auch die Perspektive. Und das ist eigentlich ganz schön. Wenn man jetzt nochmal da auf die 11 Jahre zurückschaut, als in deiner Zeit als Geschäftsführer und für diejenigen, die ja hier auch zuhören, auch selber vielleicht auch Geschäftsführer sind, wenn es ein Learning gibt oder gäbe. Welches wäre das?
Ja, das ist tatsächlich, also das ist, glaube ich, jetzt auch unabhängig, ob es ein großes oder ein kleines Unternehmen ist. Kommunikation ist das Wichtigste. Die Leute mit auf die Reise nehmen. Ne? In jedem Unternehmen gibt es immer größere, also bei uns waren es jetzt eine größere Veränderung mit dem Standortwechsel. Es gibt immer in jedem Unternehmen größere und kleinere Veränderungen. Und wenn man dann die Mitarbeiter nicht entsprechend rechtzeitig auch mitnimmt, ne? Also die Veränderung kommt ja trotzdem, aber die ist dann wesentlich holpriger und nervenressourcenfressender, wenn man eben, ich sage jetzt mal, vergessen hat, die Mitarbeiter recht, weil es kommt, also man kann manchmal auch nicht immer alle mitnehmen, also man ist mitten plötzlich im Prozess und dann kommt irgendeiner in die Ecke, sagt, aber ich hätte noch und das noch und jenes noch, aber das dann auch nochmal zu managen, indem man dann sagt, okay, der Einwand ist berechtigt oder das ist jetzt nur aufgrund einer Befindlichkeit, weil er Veränderung nicht mag. Also, dass das dann auch wieder mit Kommunikation sozusagen, ich will nicht sagen, Wind aus dem Segeln nehmen, ist jetzt falsch, aber die Person entsprechend einzubinden, weil es müssen die Leute, die müssen auch dann hinter den Veränderungen stehen, weil sonst torpedieren die hinten rum und da hat man überhaupt nichts gewonnen. Also die Veränderung, wie gesagt, kommt trotzdem, aber es ist halt einfach einfacher, schneller und je schneller die Veränderung implementiert ist, desto besser kann man den nächsten Step machen, desto zahlt sich dann ja am Ende des Tages auch wieder monetär aus für die Unternehmen.
Wenn wir uns in 5 Jahren wieder hier treffen würden, was würdest du mir dann gerne erzählen?
Naja, ich meine, wir sind ja beide Borussen-Fans, ne?
Ja, absolut.
Und von Geburt an haben wir ja, glaube ich, festgestellt.
Genau.
Ja, dann würde ich dir in 5 Jahren gerne erzählen, dass Gladbach nicht abgestiegen ist diese Saison und auch nicht die nächsten Saisons und vielleicht sogar auch mal wieder Meister geworden ist. Nee, aber Scherz beiseite, also für mich persönlich würde ich dir dann gerne erzählen, dass ich meine Vorstellung davon, wie ich jetzt Menschen nachhaltig zusammenbringe, dass ich das erfolgreich umgesetzt habe, das würde ich dir gerne erzählen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das funktioniert, aber ja, es wird eine spannende Reise. Also mein nächster Auftrag wird eine spannende Reise.
Mensch, Michael, da danke ich dir ganz herzlich für dieses wirklich offene Gespräch und unsere Gäste, unsere Zuhörer, die nehmen viel mit. Diejenigen, die Verantwortung tragen, die erkennen sich vielleicht auch ein bisschen selbst, haben sich in deinen Erfahrungen wiedergespiegelt. Da ist es also auch eine Mischung braucht zwischen Geduld, Tempo und dem Punkt, an dem man auch loslässt und sich auf eine neue Reise begibt. Und was deine Wünsche für Borussia angeht, da bin ich auch bei dir. Ja, ich bin Fan von quasi Stunde Null, Mitglied mit dem ersten Abstieg in 2000 geworden seinerzeit und leide natürlich auch mit und hoffe auch, dass wir in den nächsten 5 Jahren uns so weit stabilisieren, dass wir vielleicht auch mal wieder eine Meisterschaft feiern können. Das würde ich mir wünschen für uns alle Fans. Ja. Aber das soll es aber erstmal auch für heute geblieben sein. Ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich und dann bis in 5 Jahren spätestens.
Ja, bitte auch vorher schon mal.
Okay. Alles klar, danke dir. Tschüss.
Okay, bis dann.